Der Predigttext aus Philipper Kapitel 1, die Verse 19 bis 21. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn.
Lasst uns noch einmal miteinander beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, hier in Hannover und überall, wo Sie jetzt dabei sind, hier in Hannover immerhin gibt es insgesamt 19 Stadtfriedhöfe, auf denen heute wahrscheinlich besonders viel Betrieb sein wird. Auf den Kalendern steht ja für heute das Wort Totensonntag. Traditionell also ein besonderer Gedenktag, an dem viele Menschen zu den Gräbern ihrer Verwandten und Freunde gehen, oftmals bewaffnet mit Blumen oder Kerzen, die sie dort abstellen. Und für manchen ist das einfach ein Akt der Treue, um damit zu zeigen, ich habe dich nicht vergessen. Du bist immer noch in meinem Herzen, ich denke an dich. Es wäre nun sicher spannend, die Besucher auf dem Friedhof zu interviewen, um zu erfahren, mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen sie heute auf den Friedhof kommen. Vielleicht sollten wir das nächstes Jahr als Gemeinde wirklich mal versuchen. Es gibt ja 19 Friedhöfe. Und die brennendste Frage, die sich aufdrängt, die wir stellen müssten, heißt, haben Sie irgendeine Hoffnung über den Tod hinaus? Oder ist dieser Friedhof für Ihren Angehörigen nur die Endstation? Was denken Sie? Totensonntag? Nein, halt, in einigen Kalendern steht dort ein anderes Wort, nämlich das Wort Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag. Das klingt schon anders. Das klingt so, als würde dieser Tag nochmal eine besondere Tür öffnen. Als gäbe es aus diesem Leben noch einen anderen Ausweg als nur den Tod. Als hätten wir danach noch etwas zu erwarten und zu hoffen oder auch zu befürchten. In jedem Fall würde das den Friedhof, wenn ich das so sagen darf, stark entdramatisieren, wenn das so wäre. Dann wäre der Friedhof nämlich nicht mehr letzte Ruhestätte, sondern er wäre nur noch Altkleidersammelstelle. Nur noch Altkleidersammelstelle, wo unser alter Leib wie ein altes Kleid abgelegt wird. Altkleidersammelstelle, das wäre wesentlich undramatischer. Aber dann bliebe immer noch die Frage, wo wir sind, wenn man uns dort auf diesen Friedhof gebracht hat. Unter den 19 hannoverschen Friedhöfen gehört der Engelsoda-Friedhof zu den ältesten, zu den ehrwürdigsten. Ein riesiges Areal mit vielen sehr kunstvoll gestalteten Grabsteinen. Es lohnt sich auch, sich das mal genauer anzuschauen. Und hier auf dem Engelsoder Friedhof befindet sich auch das Grab des hannoverschen Schriftstellers Kurt Schwitters. Und dessen Grabschrift trägt die Inschrift: Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen. So denken wahrscheinlich viele Menschen. Man kann ja nie wissen. Aber ich frage Sie, kann man mit dieser Ungewissheit leben? Die einen können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwie weitergehen sollte. Und die anderen ertragen den Gedanken nicht, dass alles vorbei sein sollte. Und alle tappen sie im Dunkeln. Als Udo Lindenberg durch den Tod plötzlich eine Freundin verlor, die für sein Leben wichtig war, da packte er seine ganze Trauer in einen Song, der dann später sehr bekannt werden sollte. 1986 ist er erschienen unter dem Titel Hinterm Horizont geht's weiter. Hören Sie mal, wir waren zwei Detektive, die Hüte tief im Gesicht. Alle Straßen endlos, Barrikaden gab's für uns doch nicht. Du und ich, das war einfach unschlagbar, ein Paar wie Blitz und Donner und immer nur auf brennend heißer Spur. Wir waren so richtig Freunde für die Ewigkeit, das war doch klar, haben die Wolken nicht gesehen am Horizont, bis es dunkel war. Du und ich, das war einfach unschlagbar, ein Paar wie Blitz und Donner, zwei wie wir, die könnten sich doch nie verlieren. Hinterm Horizont geht's weiter, ein neuer Tag. Hinterm Horizont, immer weiter, zusammen sind wir stark. Das mit uns ging so tief rein, das kann doch nie zu Ende sein. So was Großes geht einfach nicht vorbei, hinterm Horizont geht's weiter. Man spürt diesem Lied die Trauer ab. Auch das Aufbäumen, aber auch die Hilflosigkeit. Da singt einer gegen seine Verzweiflung an, ohne auch nur einen einzigen Strohhalm zu haben, an dem er sich noch festhalten kann. Der Dichter Schwitters wehrte sich noch mit einer vornehmen Floskel. Man kann ja nie wissen. Der Sänger Udo klammert sich an seine leidenschaftlichen Töne. Das kann doch nicht das Ende sein. Und jetzt vergleichen Sie das mal mit Paulus. Es ist eine eigentümliche Fügung, dass im Rahmen unserer Philipper-Reihe dieser Text, den wir heute miteinander studieren wollen, ausgerechnet am Ewigkeitssonntag drankommt. Ausgerechnet. Das hätte man so kaum planen können. Das ist immerhin schon die 7. Predigt zum Philipperbrief, die Verse 19 bis 21. Nun, der Apostel schreibt diese Verse nicht auf einem Friedhof, aber er schreibt sie in einer Situation, wo er damit rechnen muss, möglicherweise selbst innerhalb kürzester Zeit auf einem Friedhof zu landen. Seit geraumer Zeit ist er Gefangener Roms. Das Urteil Neros steht noch aus. Es könnte ein Todesurteil werden. Und jetzt muss Paulus die richtigen Worte finden. Jetzt muss er den richtigen Ton treffen, um seine Glaubensgeschwister in Philippi zu ermutigen, die sich ja um ihn sorgen, die mit seiner Situation mitfiebern, haben wir ja gesehen. Die extra einen Mitarbeiter, die 1000 Kilometer und mehr geschickt haben, um ihn zu trösten und um ihm beizustehen. Und welche Worte wird er finden? Letzten Sonntag hatten wir gesehen, dass Paulus auch in dieser Zeit im Gefängnis von einer unschlagbaren Freude getragen wurde, einer übernatürlichen Freude. Wir haben das gesehen in den Versen 12 bis 18. Und Paulus hat auch den Grund dieser Freude deutlich benannt. Er hat gesagt, das Evangelium von Jesus ist nicht zu stoppen, unter allen Umständen. Es ist nicht zu stoppen. Und Gottes Plan hat sich als viel besser erwiesen als meiner. Ja, Gott hat mich ins Gefängnis gebracht und meine Inhaftierung hat der Evangelisation viel mehr gedient, als ich es möglicherweise in Freiheit hätte tun können. Sie hat die Evangelisation nicht behindert, meine Gefängniszeit, sondern gefördert. Und ich erinnere nochmal an die Verse 12 und 13, wo Paulus schrieb, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Gottes Plan geht immer noch auf. Das Evangelium ist nicht zu stoppen. Und dann hat er einen Grund unter mehreren gebracht, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und damit hebt Paulus ab auf die Soldaten dieser Elitetruppe des Prätoriums, die ihn rund um die Uhr 24 Stunden am Tag bewachen mussten. Alle 6 Stunden wurde ein anderer an Paulus drangekettet und war gezwungen, das Evangelium zu hören. Wenn Paulus dort Besuch bekam, dem er das Evangelium sagte, wenn Paulus dem Timotheus seine Briefe diktierte. Und glauben Sie nicht, dass Paulus nicht auch mit diesen Prätoriumssoldaten gesprochen hätte. Und das hat Wirkung gezeigt. Dadurch sind etliche mit Sicherheit zum Glauben gekommen. Und das haben wir an dieser kleinen Bemerkung gesehen, die Paulus am Ende dieses Briefes macht. Philipper 4, 22, da sagt er, es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Das war die kaiserliche Leibwache, die quasi zwangsevangelisiert worden ist, dadurch, dass sie mit Paulus zusammengekettet worden waren und die dadurch zum lebendigen Glauben kamen und jetzt aus Rom fröhlich nach Philippi mitgrüßen können. Es ist also alles aufgegangen. Und so endete der Abschnitt letzten Sonntag fast mit einem kleinen Jubelruf. Wenn Sie dabei waren oder wenn Sie es über YouTube gehört haben, werden Sie sich erinnern, wo Paulus sagt, wenn Christus nur verkündigt wird, dann bin ich glücklich gewissermaßen. Sagt er so, freue ich mich darüber. Und dann fährt er fort, aber nicht nur das, sondern ich werde mich auch weiterhin freuen. Und wir können uns vorstellen, wie die Philipper den Brief lesen bis zu dieser Stelle und sich dann gegenseitig anschauen und sagen, aber Paulus, was wird aus dir selbst? Jetzt sprichst du vom Evangelium und wir freuen uns ja mit dir über den Sieg des Evangeliums. Und wir jubeln mit dir, dass die Menschen weiterhin Jesus als ihren Retter und Herrn kennenlernen können. Aber wir bangen auch um dich. Wir bangen auch um dich, Paulus. Und es ist, als ob Paulus genau mit dieser Frage rechnet, denn in den nächsten Versen, also unseren Versen heute, 19 bis 21 und sogar noch darüber hinaus, sagt er nun endlich auch etwas darüber, wie er persönlich mit dieser Todesbedrohung klarkommt. Vers 18 endet damit, dass er sagt, ich freue mich über die Ausbreitung des Evangeliums, aber sei ganz getrost. Ich werde mich auch weiterhin freuen. Ich werde mich auch weiterhin freuen. Und dann kommt ein dickes Denn. Und hinter diesem Denn folgen unsere Verse 19 bis 21. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt Christus verherrlicht werde, an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Auch über diese Verse kann man den Titel von Udo Lindenbergs Song schreiben. Hinterm Horizont geht's weiter und das ist auch der Titel dieser Predigt. Aber natürlich, Sie haben den Unterschied zwischen Udo und Paulus gemerkt. Während Udo nur eine verzweifelte Behauptung aufstellt und mit diesem Lied ja auch wirklich niemanden trösten kann, mit so einem Lied kann man jemanden in eine gerührte Stimmung versetzen, dass er ein bisschen mitfühlen kann. Aber so ein Lied kann im Letzten niemanden trösten. Und Paulus hat eine ganz andere Substanz. Paulus hat Hoffnung. Diese Zeilen, die ich Ihnen eben nochmal vorgelesen habe, die strotzen nur so vor Gewissheit und vor Argumenten. In Vers 19 sagt Paulus, ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. In Vers 20 sagt er, ich habe eine feste Erwartung und Hoffnung. Und schließlich in Vers 21, dieser Hammersatz, für mich ist Sterben Gewinn. Emoi, to apotanein, kerdos, wirklich, Gewinn. Und wir werden sehen, diese Gewissheit des Paulus ist keine rhetorische Gewissheit. So eine Gewissheit, die er sich jetzt rhetorisch gewissermaßen bereitlegt, um Stärke zu beweisen. Er reißt sich zusammen und er macht jetzt mal einen starken Spruch und er bläst die frommen Backen auf, damit er die Philipper trösten kann. Nein, das ist es nicht. Sondern der Apostel spielt mit offenen Karten. Er sagt uns nur das, was er mit gutem Gewissen sagen kann. Er sagt uns nur das, was ihm Gott offenbart hat. Er sagt uns nur das, was er weiß. Und das zeigt sich jetzt auch in unserer Gliederung. Unter dem Titel Hinterm Horizont geht's weiter. Erstens, wir wissen mehr. Zweitens, wir wissen nicht alles. Und der schönste Punkt ist der dritte, aber den verrate ich Ihnen erst zum Schluss. Also, erstens, wir wissen mehr. Damit steigen wir ein. Und das ist Vers 19. Ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Christi. Eigentlich schreibt Paulus ja in der Ich-Form, aber der Zusammenhang zeigt, dass er sich in dieser Überzeugung fest mit den Philippern verbunden weiß. Und deswegen ist die Überschrift, wir wissen mehr. Und die Philipper sind ja einbezogen. Paulus sagt, durch euer Gebet wird mir das gut ausgehen. Und in Vers 6 hatte Paulus ja schon die Gewissheit aufgeschrieben, ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Ihr werdet da auch ankommen. Und genauso wie sie hier für ihn beten sollen in Vers 19, genauso hat Paulus ja schon für sie gebetet in Vers 10 und in Vers 11, dass ihr auch gut ankommt an diesem Tag Christi. Und deswegen passt zwischen Paulus und die Philipper kein Blatt Papier. Und deshalb sind sie in dieser Gewissheit verbunden. Wir wissen mehr. Wir wissen mehr, als man mit natürlichem Auge sehen kann. Als man spekulativ schlussfolgern kann. Klar, wir sehen auch nur den Horizont. Wir sehen die weite Wasserfläche und der Horizont und nichts über den Horizont hinaus können wir sehen, wenn Sie sich so einen Blick am Meer vorstellen. Aber wir wissen mehr. Wir wissen mehr, als man aus menschlichen Quellen erfahren kann. Und alles Wissen dieser Welt, alle Bibliotheken dieser Welt kommen nicht an das heran, was wir wissen können, wir als Jünger Jesu. Wir wissen mehr, als die anderen Menschen wissen, die ohne Jesus leben. Und jetzt fragen wir, worin besteht dieses Mehr? Was können wir wissen? Und das ist der Anfang von Vers 19. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, so kann man das wörtlich übersetzen. Und was ist dies? Dies, das sind die Umstände. Die Umstände, die wir letzten Sonntag gesehen haben, die Paulus in 12 bis 18 beschreibt. Die Gefangenschaft, die Gemeinheiten einiger Kollegen, die auf seine Kosten Einfluss gewinnen wollten. Die ungewisse Aussicht, ob er jemals nochmal rauskommt. Dies, das sind die Umstände. Und ähnlich hat das Paulus ja in Römer 8, 28 gesagt. Wir wissen, sagt er da auch, und da steht dasselbe griechische Verb wie hier, euda. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und hier in Vers 19 sagt er, ich weiß, dass mir all dies zur Rettung ausschlagen wird. Was meint Paulus mit Rettung? Einige Ausleger haben das so verstanden, dass sie sagen, die baldige Befreiung aus dem Gefängnis. Nun, wir wissen im Rückblick, dass Paulus nochmal rauskam, aber er weiß das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und deswegen wird er das hier so nicht gemeint haben. Denn in Vers 20 sehen wir ja, da rechnet er immer noch mit beidem. Da sagt er, sei es durch Leben oder Tod. Also es kann beides sein. Ich bin nicht sicher, ob ich nochmal rauskomme. Es kann mit Leben weitergehen oder mit Tod enden. Und deswegen spricht alles dafür, dass hier mit Rettung, mit Heil, da steht wirklich das griechische Wort Soteria, etwas gemeint ist, was im engeren Sinne theologisch Bedeutung hat, also etwas über sein Verhältnis zu Gott aussagt. Mit Rettung kann Paulus einen Vorgang in der Vergangenheit beschreiben, durch den er damals Christ wurde, durch den er damals Gottes Kind wurde, als er sich auf seiner Dienstreise nach Damaskus bekehrt hat, als er von Christus gebeugt wurde und dann wieder aufgerichtet. Da wurde ich gerettet. Aber mit demselben Wort kann Paulus auch ein zukünftiges Ereignis beschreiben. Nämlich, wenn seine Rettung endgültig vollendet wird im Himmel, wenn er einmal endgültig bei Jesus im Himmel ankommen wird. So wie es etwa in Römer 13, Vers 11 steht, da sagt Paulus, unsere Rettung, da steht das gleiche Wort, unsere Rettung ist jetzt näher als zu der Stunde damals, als wir gläubig wurden. Und damit ist ganz klar gemeint, die endgültige Aufnahme in den Himmel. Und in dem Sinne meint das auch hier. Weil wir im engeren Kontext immer wieder auf diese Perspektive hingewiesen werden. Also, ich bin sicher, sagt Paulus, dass mir dies zur endgültigen Rettung ausgehen wird. Das hatte Paulus ja schon in Vers 6 angedeutet, wo er von dem Tag Jesu Christi spricht. Und in Vers 10 nochmal von diesem Tag Jesu Christi. Und wir hatten gesehen, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint der Tag, wo wir Jesus endgültig gegenüberstehen werden. Wo wir herausgenommen sind aus allen Wirren dieser Welt. Wo wir endlich bei ihm angekommen sein werden und dann auf ewig zu Hause sein werden. Das ist hier gemeint und in Vers 23 wird Paulus das dann nochmal erhärten, wenn er sagt, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein. Darum geht es hier in Vers 19 auch. Ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Ich weiß, dass alles, was jetzt geschieht, dazu dienen muss, dass ich sicher in der Ewigkeit bei Jesus ankommen werde und ihn dann von Angesicht zu Angesicht sehe. Wir wissen mehr. Und diese Formulierung, das wird mir ausschlagen zur Rettung, die hat Paulus wortwörtlich aus Hiob 13, Vers 16 übernommen. Also die griechische Übersetzung von Hiob 13, Vers 16, das war ja ursprünglich Hebräisch, wurde dann irgendwann mal ins Griechische übersetzt, hat Paulus hier wortwörtlich übernommen. In Hiob 13, Vers 16 steht, auch das muss mir zum Heil dienen, sagt Hiob. Hiob war ja auch einer, der an Gott geglaubt hat. Hiob war auch einer, der sich an Gott geklammert hat. Dem Gott dann die Gewissheit geschenkt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über diesem Staub sich erheben und er wird mir einen neuen Leib schenken. Auf ihn kann ich mich verlassen. Und in Hiob 13, Vers 16 sagt Hiob, egal, was mir auch Schwieriges geschieht, im Letzten, auch das muss mir zur Rettung ausschlagen. Auch das kann mich von Gott nicht trennen. Auch das wird dazu beitragen, dass ich sicher am Ziel ankomme. Und so meint es Paulus hier. Wir wissen wirklich mehr. Liebe Glaubensgeschwister, wir wissen wirklich mehr als die Menschen, die ohne Jesus leben. Wir wissen, was Hiob wusste. Wir dürfen wissen, was Gott uns durch Paulus mitgeteilt hat. Wir wissen, dass es hinter dem Horizont mit Sicherheit weitergeht. Und wenn auf dem Weg dorthin Schwieriges passiert, dann sagen wir mit dem seligen Hiob, das muss mir zum Heil gereichen. Das wissen wir. Und übrigens hat es Paulus ganz ähnlich schon mal ausgedrückt in 2. Korinther 5. 2. Korinther 5, Vers 1, da sagt Paulus, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, also diese alte Body, abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott, er baut ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Wir wissen, sagt er, wir wissen mehr. Wir wissen, dass Gott uns einmal einen vollkommenen Körper schenken wird. Verglichen damit ist das, was wir jetzt haben, wie eine Bruchbude gegenüber einem Palast. Und das ist das Zeugnis der Christen. Wenn man uns auf dem Friedhof diese bewusste Frage stellt, dann können wir unsere Bibel zücken oder wir können aus dem Gedächtnis zitieren, 2. Korinther 5, Vers 1, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und auch hier in unserem Text. In unserem Text hat Paulus noch eine weitere Information auf Lager, die uns einen unbezahlbaren Wissensvorsprung gibt. Und das ist das Ende von Vers 21. Da sagt Paulus, für mich, als jemand, der zu Jesus gehört, und wenn Sie zu Jesus gehören, können Sie auch sagen, für mich ist Sterben Gewinn. Für mich ist Sterben Gewinn. Wir wissen mehr. Das heißt, wenn ich diese Welt verlasse, wird es mir danach nicht schlechter gehen, sondern besser. Und die Begründung steht in Vers 23. Paulus sagt dort, weil ich dann sichtbar bei Jesus sein werde. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein. Weil ich dann mit meinen Augen sehen werde, was ich jetzt gewiss glaube. Weil ich dann endlich nicht mehr sündigen kann. Und weil ich dann endlich ohne jede Einschränkung mich an Gott freuen kann und ihn ehren kann. Und weil dann endgültig alle Schmerzen und alle Sorgen für immer hinter mir liegen werden und ich Christus sehen werde von Angesicht zu Angesicht. Am Donnerstag haben wir als Gemeinde hier vor der Bibelstunde immer eine Gebetsandacht ab 18.30 Uhr. Und dann steht hier vorne eine große Tafel mit zwei Spalten. Über der einen Spalte steht Dank und über der anderen Bitte. Und so sammeln wir die Anliegen und dann beten wir zusammen. Und jetzt am letzten Donnerstag sagte eine Glaubensschwester, ich habe was für die Dankseite. Wir wollen danken, dass es der Ella jetzt gut geht. Sie ist heimgegangen. Sie ist jetzt beim Herrn. Sie kommt heute auf die Dankseite. Und wir hatten sie während der letzten Wochen oft auf die Bitteseite geschrieben. Wir hatten gebetet, Herr, bring die Ella durch. Du kannst ihr noch einmal Gesundheit schenken, wenn du willst. Sie wohnt hier gar nicht in Hannover, ganz woanders. Aber behüte sie vor allem, trage sie durch diese Strecke und mach es gut mit ihr. Und er hat es gut gemacht. Und darum konnten wir sie letzten Donnerstag auf die Dankseite schreiben, weil sie jetzt beim Herrn ist. Und das meint Paulus, wenn er sagt, Sterben ist Gewinn. Wenn ich gestorben bin, könnt ihr mich von eurer Fürbitteliste auf eure Dankliste schreiben. Und übrigens zeigt dieser Vers 23 auch, dass wir uns nicht vorstellen müssen, wir sterben dann sozusagen in ein finsteres Loch, um am jüngsten Tag wieder zu Bewusstsein zu gelangen. Sondern Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Das heißt, wir sterben direkt in Jesu Arme hinein. Wir sterben wie der Verbrecher, der sich am Kreuz noch zu Jesus bekehrte, das Versprechen bekam, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. So sterben Christen. Und darum, liebe Leute, haben wir Christen es an der entscheidenden Stelle unendlich viel besser als alle anderen Menschen. Ohne dass das unser Verdienst wäre. Wir wissen mehr. Wir wissen mehr, wo es darauf ankommt. An dem Punkt wissen wir mehr. Oder um das mit einem Vergleich aus der Schule zu sagen, wir wissen nicht mehr bei irgendwelchen Nebenfächern, sondern in dem absoluten Hauptfach, von dem alles abhängt. Was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Da wissen wir mehr. Und Paulus selbst hat auf diesen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen immer wieder hingewiesen, gerade wenn sie vor der Todesfrage stehen. Er hat das nicht hämisch geschrieben, er hat es nicht selbstgerecht geschrieben. Er hat das demütig geschrieben, er hat es dankbar geschrieben. Und er hat es auch mit einem mitleidenden Herzen geschrieben. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Da schreibt Paulus, wir wollen euch aber, liebe Brüder, 1. Thessalonicher 4, Vers 13, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Also da waren andere Christen gestorben. Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Merken Sie, das ist der Unterschied. Paulus sagt, ihr habt im Unterschied zu den Heiden, die keine Hoffnung haben, ihr habt keinen Grund traurig zu sein, wenn ihr an eure Lieben denkt, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Ihr gehört nicht zu denen, die keine Hoffnung haben, sondern ihr gehört zu denen, die mehr wissen. Ihr habt Hoffnung, weil ihr das Entscheidende kennt, weil ihr Jesus kennt und weil diese Menschen an Jesus geglaubt haben. Das ist das Erste. Das Erste, was Paulus uns heute zum Totensonntag oder besser zum Ewigkeitssonntag zuruft, wir wissen mehr. Hinterm Horizont geht's weiter. Ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Sterben ist Gewinn. Aber der Apostel sagt das nicht überheblich. Er sagt das nicht leicht und locker. Er sagt das nicht so, als ob der Tod nur noch ein Pappkamerad wäre, den wir als Christen auf die leichte Schulter nehmen könnten. Das sagt er nicht. Paulus nimmt die Herausforderung des Todes sehr, sehr ernst. Der Tod ist immer noch Unser letzter Feind, schreibt er in 1. Korinther 15. Kein übermächtiger Feind, dann Christus, kein unbesiegbarer Feind mehr, aber noch Feind. Und Paulus gibt offen zu, dass es ihm persönlich lieber wäre, wenn er gar nicht mehr sterben müsste. Wenn ihm dieser letzte Gang durch diesen dunklen Tunnel doch besser erspart bliebe, wenn Jesus wiederkäme, bevor Paulus gestorben ist. Er schreibt das ganz offen in 2. Korinther 5, Vers 4. Da sagt er, wir wollen lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Ja, entkleidet steht für sterben, noch durch müssen. Und überkleidet werden heißt, Jesus kommt wieder, wir sind dabei und wir kriegen den neuen Leib. Und Paulus sagt, mir wäre es auch lieber, wenn ich nicht nochmal entkleidet werden müsste. Mir wäre es auch ein schönerer, tröstlicherer Gedanke, wenn ich nur noch überkleidet würde, wenn Jesus vorher wiederkommt, bevor ich gestorben bin. Also Paulus nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Und es ist richtig. Es ist richtig, dass Jesus uns schon hier belastbare Freude schenkt. Dass er uns schon hier Freude schenkt, die unabhängig ist von allen Umständen. Haben wir letzten Sonntag gesehen. Und trotzdem müssen wir jetzt noch manche Spannungen aushalten und manche offenen Fragen ertragen. Und das ist das Zweite. Wir wissen nicht alles. Wir wissen mehr, aber zweitens, wir wissen nicht alles. Und jetzt kommt Vers 20. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Wir wissen nicht alles. Und wir spüren förmlich die Spannung, die noch hinter diesen Versen steht. Wenn Paulus sagt, sei es durch Leben oder durch Tod. Das betrifft den Ausgang des laufenden Prozesses, der noch nicht entschieden ist zu dem Zeitpunkt. Und Paulus sagt, ich habe zurzeit kein Wissen darüber, wie es ausgehen wird. Freispruch oder Todesurteil. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Wir wissen noch nicht alles. Wir müssen noch manches aushalten, was uns belastet, was wir nicht verstehen, was wir nicht einmal einordnen können. Warum gerade jetzt der Arbeitsplatzverlust? Warum gerade jetzt die drohende Krankheit? Wir wissen nicht alles. Warum jetzt diese Sorge in der Familie? Warum jetzt dieses eine bestimmte Problem, das sich einfach nicht auflöst und es löst sich nicht auf und es ist immer noch kein Land in Sicht? Warum diese Einsamkeit, die kaum noch auszuhalten ist? Gott müsste mir nur einen einzigen Menschen über den Weg schicken, der meine Einsamkeit beenden würde. Nur einen einzigen. Ich brauche ja nur einen. Und wenn ich wenigstens schon wüsste, dass ich dem in 2 Jahren begegne, wäre auch schon gut. Warum gestalten sich manche Abläufe einfach so schwierig? Und Paulus hatte sich das mit Rom, ehrlich gesagt, auch anders vorgestellt. Wissen Sie, was er den Römern vorher geschrieben hatte? Das war zu einem früheren Zeitpunkt. Da schreibt er in Römer 15, Vers 24, wenn ich nach Spanien reisen werde, hoffe ich bei euch durchzureisen und euch zu sehen und von euch dorthin, also nach Spanien, weitergeleitet zu werden, doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. So hatte er sich Rom vorgestellt, ja? Ich komme dahin auf der Durchreise nach Spanien und werde mich da ein bisschen ausruhen, die werden mich stärken, wir werden zusammen beten, wir werden zusammen evangelistische Einsätze machen. So hatte er sich Rom vorgestellt. Und Vers 28 in Römer 15 sagt er noch, also wenn ich all diese anderen Dinge jetzt ausgerichtet habe, dann will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Das stand alles fest, das waren seine Pläne. Und am Ende, wie kam er nach Rom? Als Insasse eines Gefangenentransports. Durch halsbrecherische Seereisen. Und jetzt, wo er diese Zeilen schreibt, sitzt er immer noch fest und weiß nicht, ob er jemals wieder ein freier Mann sein wird. Es hat sich alles anders entwickelt, als er sich das gedacht hatte. Aber Paulus merkt, wie Gott ihn durch diese Spannungen durchträgt. Wir wissen nicht alles, aber Gott trägt uns durch. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes. Und das ist jetzt interessant. Paulus sagt, das Ende ist sicher. Vers 19a. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Aber, sagt er, bis dahin, auf dem Weg dorthin brauche ich was? Vers 19, eure Gebete. Ich weiß, dass es mir zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet. Ich brauche eure Gebete. Und ich weiß, dass mich Jesus dann durch seinen Heiligen Geist durchtragen wird. Das ist der Schluss von Vers 19. Durch euer Gebet und durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und liebe Leute, so macht es der Herr bis heute. Er sorgt durch seinen Heiligen Geist dafür, dass wir durch diese Spannungen durchkommen. Und was gibt uns der Heilige Geist? Paulus sagt, Beistand. Durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das kann man auch übersetzen mit Unterstützung. Durch die Unterstützung des Heiligen Geistes. Da steht im Griechischen ein besonderes Wort. Epichoregia. Und das heißt eigentlich reichhaltiger Beistand. Durch diese Vorsilbe Epi wird das nochmal unterstrichen. Ja, nicht einfach nur Hilfe, Beistand, so lala, sondern voll ausreichender Beistand. Volle Ladung. Das ist hier gemeint mit diesem Wort Beistand. Der Heilige Geist kennt kein Sparprogramm. Der Heilige Geist gibt alles, was wir brauchen, ausreichend. Aber ihr müsst beten für mich. Er baut euch in diese Versorgung mit ein. Sagt Paulus doch hier, durch euer Gebet und durch den Beistand des Heiligen Geistes ist es nicht voneinander zu trennen. Und liebe Leute, darum ist die Fürbitte in der Gemeinde so wichtig. Lasst uns doch noch treuer in der Fürbitte werden. Ich bin so dankbar, dass ich in meinem Dienst ständig auf Mitchristen treffe, hier bei uns in der Gemeinde und an anderen Orten, die mir sagen, wir beten für dich, wir beten für dich. Dann bin ich immer so froh, weil das eine derart starke Ermutigung ist. Ja, schon die Aussage allein, wenn sie irgendwo hinkommen und sagen, sie stehen auf meiner Liste, ich bete jeden Tag für sie. Ein wildfremder Mensch. Ist so ermutigend. Aber noch viel stärker als der psychologische Effekt ist die geistliche Auswirkung vor dem Thron Gottes. Denn das ist ja eng zusammengebunden, euer Gebet und der Beistand des Heiligen Geistes. Und bei Paulus wird dadurch auch unter Druck der Blick auf Jesus fokussiert. Und das meint der Anfang von Vers 20a, wie ich sehnlich warte. Dieses Wort sehnlich warten bedeutet, ohne mich ablenken zu lassen, warten, fokussiert sein, ausgerichtet sein auf Jesus. Sehnlich warte. Also, jetzt sehen wir, wie es zusammenhängt. Paulus sagt, ihr betet, der Heilige Geist gibt reichlich Unterstützung und das führt dazu, dass ich fokussiert bin auf Christus und sehnlich warte. So funktioniert es und daraus wird Gott dann wieder zwei Früchte hervorbringen, die in dieser Spannungszeit, wo wir noch nicht alles überblicken, so wichtig sind. Die eine Frucht, die er hervorbringt, ist Vertrauen zu Jesus. Vertrauen zu Jesus, dass er mich nicht enttäuscht. So steht es hier, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zuschanden werde. Das ist die eine Frucht. Ich bin gewiss, dass ich in keinem Stück zuschanden werde. Das heißt, ich bin sicher, dass Jesus mich nicht enttäuscht. Und genau diese Haltung beschreibt ein Lied, das wir hier öfter singen und das auf diesen Bibelvers zurückgeht. Keiner wird zuschanden. Keiner wird zuschanden, welcher Gottes harrt. Sollte ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich. Du getreuer Hort, eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Ich werde nicht zu Schanden. Genau der Spirit dieses Liedes gewissermaßen ist das, was Paulus hier sagt. Das ist die Frucht, dass der Heilige Geist uns das Vertrauen zu Jesus schenkt, dass er uns nicht enttäuschen wird, auch wenn wir ihn manchmal nicht verstehen. Und dann diese andere Frucht, die der Heilige Geist noch schenken wird am Ende von Vers 20. Sondern das frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, sei es durch Leben oder Tod. Das ist Zeugnis für Jesus und seine Herrlichkeit unter allen Umständen. Das ist die zweite Frucht. Die erste ist Vertrauen zu Jesus, dass er mich nicht enttäuscht. Und die zweite Frucht ist Zeugnis für Jesus und seine Herrlichkeit unter allen Umständen. Dass ich frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Und diese Formulierung an meinem Leib meint nicht nur den Körper, sondern meint ganzheitlich das ganze Leben, so wie in Römer 12, das Paulus genauso verwendet. Also an Christus soll an meinem Leib verherrlicht werden, das heißt durch mein gesamtes Leben, mit Haut und Haaren. Mein ganzes Leben soll dazu dienen, dass Christus geehrt wird, dass Christus verkündigt wird, dass Christus noch von vielen Menschen gefunden wird, die sich zu ihm bekehren und seiner Gemeinde anschließen. Dafür betet und dass das geschieht an meinem Leib, durch mein Leben, sei es durch Leben oder durch Tod. Also, wenn ich noch weiterleben darf, wenn ich noch mal rauskomme, dann will ich Jesus gern dadurch verherrlichen, dass ich noch weiter predige, dass ich noch weiter die Gemeinden stärke, dass ich noch weiter missionarische Gespräche führe und vielleicht doch noch mal bis Spanien komme. Sei es durch Leben oder Tod. Also, sollte ich doch schon bald sterben, dann betet dafür, dass auch meine letzten Stunden auf Erden ein Zeugnis für Jesus sein werden. Und dass noch meine Exekutoren sehen können, wie Jesus mich durchträgt. Und dass Menschen daran, dass ich um Christi willen sterben werde, sehen, er ist es wert, dass man für ihn sein ganzes Leben gibt. Sei es durch Leben oder durch Tod. Und so werden wir miteinander durch diese angespannte Situation. Paulus, die Philipper, wir hier in Hannover und alle, die uns an anderen Orten zuhören, wir werden durchkommen, wir werden hindurchkommen. Durch alle angespannten Situationen, die der Herr uns noch zumutet. Und das ist die Dynamik, die Gott schenkt. Wir beten füreinander, der Heilige Geist sorgt für volle Unterstützung und wir haben ja gesehen, volle Kanne. Und danach wird unser Blick, dadurch wird unser Blick auf Christus gerichtet, auf ihn fokussiert. Und so wachsen dann trotz des Drucks diese beiden Früchte, unser Vertrauen zu Jesus, dass er uns nicht enttäuscht und unser Zeugnis zu Jesus und für Jesus bis zum letzten Atemzug. Und ich kann mir denken, den Philippern wird wahrscheinlich der Kopf geschwirrt haben, als sie das lasen. Und uns geht es ja genauso. Aber es ist auch kein Wunder. Das Leben in der Nachfolge Jesu ist kompliziert. Es ist manchmal ganz schön kompliziert. Aber es ist auch wunderschön. Wir wissen mehr, das war das Erste. Hinterm Horizont geht es weiter. Zweitens, wir wissen noch nicht alles. Aber mitten in dieser Spannung wird der Heilige Geist uns volle Unterstützung geben. Dass wir Jesus vertrauen und Jesus bezeugen. Und dann folgt zum Schluss dieser kleine Satz. Dieser kleine Satz, den wir uns bis zum Schluss aufgehoben haben in Vers 21. Das sind im Griechischen nur 5 Wörter. Sagt Paulus, denn Christus ist mein Leben. Denn Christus ist mein Leben. Und das führt uns zuletzt kurz zu diesem dritten Punkt, den ich noch angekündigt hatte. Paulus sagt, okay, wir wissen mehr, wenn wir Christen sind. Und zweitens, wir wissen nicht alles. Aber das Wichtigste, das wissen wir sehr genau, wir kennen Jesus. Und das ist Punkt 3, wir kennen Jesus. Christus ist mein Leben, wir kennen Jesus. Und wir kennen Jesus nicht nur in einem oberflächlich distanzierten Sinne, sondern was Paulus hier sagen will, Christus ist mein Leben, wir kennen Jesus persönlich. Auch wenn wir ihn noch nie direkt mit unseren Augen gesehen haben. Auch wenn wir noch nie akustisch wirklich seine Stimme gehört haben. Aber wir kennen ihn. Wir haben sein Zeugnis in seinem Wort und wir merken, dass er da zu uns redet. Wir kennen ihn. Wir beten zu ihm. Wir vertrauen ihm unsere innersten Nöte an. Wir wissen nicht alles, aber wir kennen Jesus. Und selbst wenn wir plötzlich in eine unerwartete Gefahr geraten, dann flehen wir spontan zu Jesus und sagen, Jesus, hilf! Weil wir ja wissen, dass er immer bei uns ist. Und selbst wenn uns kein anderer hört, er hört uns ganz bestimmt. Ich habe das vor längerem schon mal erzählt, wie wir auf einem abschüssigen Waldweg mit dem Auto unterwegs waren, die Situation unterschätzt haben und ab einer gewissen Höhe war der Weg dann furchtbar vereist unter der Schneedecke und da hat es uns im wahrsten Sinne des Wortes wirklich kalt erwischt. Und der Wagen rutscht zur Seite und droht in einen Abgrund zu kippen. Und in dem Moment höre ich mir nur noch selber schreien, Jesus, hilf! Jesus, hilf! Und er hat den Wagen wirklich zum Stoppen gebracht. Und dann entfuhr es mir und sagte, danke Herr, du hast uns bewahrt. Verstehen Sie, das heißt, wir kennen Jesus. Christus ist mein Leben. Und mehr kennen geht gar nicht, als dass ich mit jemandem so verbunden bin, dass ich das von Herzen bekenne, er ist mein Leben. Und Paulus hat das häufig so von sich bekannt, Christus ist mein Leben. Er hat das auch im Galaterbrief gesagt, Kapitel 2, Vers 20, wo er vorher diese ganze komplexe Lehre von der Rechtfertigung entfaltet, dass wir allein dadurch gerettet werden, dass Christus unsere Schuld trug am Kreuz. Und wie er dann sagte, ja, und daran klammere ich mich. Und dann kommt dieser Vers, Galater 2, 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, hier noch in diesem Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch eigentlich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus ist mein Leben. Und in Römer 5 hat Paulus das ganz ähnlich gesagt. Den Vers muss ich Ihnen unbedingt noch vorlesen. Römer 5, Vers 1, wo Paulus schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, da wir durch das Vertrauen zu Jesus gewiss sein dürfen, dass er uns unsere Schuld vergeben hat und dass wir vor Gott rein dastehen, haben wir Frieden mit Gott, sagt er, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Er sagt nicht nur durch den Herrn Jesus Christus, er sagt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist unser Jesus. Wir kennen Jesus. Und er ist der Garant dafür, dass es hinterm Horizont weitergeht, weil er bereits dort gewesen ist, weil er den Tod ja wirklich erlitten hat, weil er das durchgemacht hat und den Tod dann machtvoll besiegt hat und das Grab leer war und Jesus die Todesmauer durchbrochen hat. Und diese reale Person, sagt Paulus, diese reale Person ist es, von der ich bekenne, Christus ist mein Leben. Wir werden gleich nach der Predigt dieses Lied singen, das von Paulus stammen könnte. Seliges Wissen, Jesus ist mein, das ist es. Köstlichen Frieden bringt es mir ein, Leben von oben, ewiges Heil, völlige Sühnung, also völlige Vergebung meiner Schuld war mir zuteil. Und dann kommt immer dieser Refrain, lass mich's erzählen, Jesus zur Ehr. Wo ist ein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihn allein. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Wir kennen Jesus. Und das schreibt einer? Das schreibt einer, der Jesus gehasst hatte bis aufs Blut. Der die junge christliche Gemeinde verfolgt hatte bis aufs Messer. Aber dann kam der Tag, als Jesus sich dem Paulus einfach in den Weg stellte, auf der Straße nach Damaskus. Und als Paulus blitzartig begriff, ich habe es mit einer Person zu tun, mit einer realen Person, die stärker ist als ich. Ach, was sage ich stärker als ich? Die stärker ist als der Tod. Und damit wusste Paulus endgültig, hinterm Horizont geht's weiter. Natürlich geht's weiter, aber nicht für alle in der gleichen Weise. Sondern es wird sich an Jesus entscheiden, ob hinterm Horizont dein Weg in den Himmel oder in die Hölle führt. Es wird sich entscheiden an deinem persönlichen Verhältnis zu Jesus, ob du dich auf ihn verlassen willst oder auf dich selbst. Und daran wird sich entscheiden, ob du gerettet wirst, weil Jesus die Strafe für dich am Kreuz bezahlt hat und du dich daran klammerst und du ihm dafür dankst und du das für dich persönlich annimmst, oder ob du verloren gehst, weil du meinst, Jesus nicht nötig zu haben. Und wenn du meinst, Jesus nicht nötig zu haben, wirst du dann allein vor den Richterstuhl Gottes treten, allein mit deiner Schuld, allein mit deinem Unglauben, allein mit deiner Selbstgerechtigkeit. Entweder oder. Paulus hat das begriffen. Christus ist mein Leben. Und wissen Sie, von da an ist er seinem Herrn nicht mehr von der Seite gewichen. Christus ist mein Leben. Er wird mich nicht mehr loslassen, aber er wird mich auch nicht mehr los. Damit war für Paulus die Schuldfrage beantwortet, weil Jesus sie am Kreuz getragen hatte, aber auch die Todesfrage gleich mit. Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das ist die fröhliche Gewissheit der Christen. Wir kennen Jesus. Auch wenn wir manche Wege nicht verstehen, die er uns führt. Auch wenn wir manches Leid nicht einordnen können, das er uns noch zumutet. Aber, wie es hier in Vers 20 steht, wir werden in keinem Stück zuschanden. Jesus wird dich nie enttäuschen. Darauf kannst du dich wirklich verlassen. Und daran klammern wir uns. Steven Spielberg, der erfolgreiche Filmregisseur, der Milliarden mit seinen Produktionen eingespielt hat, hat einmal in einem Interview einen erschütternden Einblick in sein Herz gegeben. Als er erklärte, wie einer seiner berühmtesten Filme entstanden ist, E.T., der Außerirdische, 1982. Diese liebevolle Science-Fiction-Figur, die den 10-jährigen Elliot und seine Freunde beschützt. Und Spielberg hat gesagt im Interview, ich spüre, dass Menschen sich nach einem Freund aus einer anderen Welt sehnen. Denn auch ich fühle mich leer und allein. Von E.T. habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Ich habe ihn erfunden, als ich 10 Jahre alt war. Ich wollte einfach ein Wesen aus dem All als besten Freund haben. Wie erbärmlich. Aber Spielberg spricht hier eine Sehnsucht aus. Eine Sehnsucht, die letztlich wohl jeder Mensch in seinem Herzen trägt. Einen Freund zu haben aus einer anderen Welt. Einen Freund zu haben, der immer da ist. Einen Freund zu haben, dem immer noch was einfällt und der nicht an die Grenzen dieser Welt gebunden ist. Und man möchte Spielberg zurufen, den Freund aus der anderen Welt, den gibt es doch wirklich. Du musst dich doch nicht in Plastikfantasien flüchten, die vielleicht dir für 2 Filmstunden ein gutes Gefühl geben, wenn überhaupt, aber nur Attrappen an Marionettenfäden sind. Wie erbärmlich ist das denn? Unser Freund ist real. Und deshalb wissen wir, was hinterm Horizont kommt. Christus ist mein Leben. Und deshalb ist Sterben mein Gewinn. Nochmal, das heißt nicht, dass wir den Tod auf die leichte Schulter nehmen. Wir müssen da einmal durch, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber wir wissen, wie es ausgeht. Ein Feuerwehrmann erzählte von einem Brand, den er miterlebte. Er sagt, wir waren in einem großen Raum, vor dem ein Lagerraum war und dahinter ist die Ausgangstür. Und auf einmal steht der Lagerraum in hellen Flammen und es gab für uns keinen anderen Ausgang. Da musste man jetzt die 5 Schritte durch das Feuer wagen. Denn da draußen war ja das Leben, da draußen war Luft, da draußen war Freiheit. Und so wagte der Feuerwehrhauptmann es als erster, er sprang getrost durchs Feuer und hindurch ins Leben. Und so ist das Sterben für den Christen, für den, der zu Jesus gehört. Der Tod ist nur ein Durchgang, ist nur ein 5-Schritte-Sprung in die Freiheit. Und selbst diesen letzten Sprung müssen wir nicht alleine machen. Denn unser starker Freund, unser Herr, Gott selbst, wird auch dann bei uns sein. Er wird uns festhalten. Denn Christus ist mein Leben. Deines auch. Herr Jesus Christus, danke, dass diese grauenvolle Macht des Todes, die uns manchmal auf den Friedhöfen so in geballter Form vor Augen steht, dass die so viel schwächer ist als du, dass du der Retter bist und dass du denen, die dir vertrauen, die Garantie gibst, dass du uns zu dir nach Hause holen wirst, dass es hinterm Horizont weitergeht, wunderschön auf ewig weiter, weil wir bei dir sein werden, weil wir den Vater in einer Weise ehren und anbeten und dich ehren und anbeten werden, wie wir uns das jetzt noch gar nicht vorstellen können. Weil wir dann auch mit all denen Gemeinschaft haben werden, die hier auf dieser Welt schon an dich geglaubt haben. Ach Herr, danke, dass das gewiss ist. Stärke unser Vertrauen und sende uns als Boten dieser überragenden Nachricht zu den Todeskandidaten dieser Welt, die keine Hoffnung haben, die sich an Fantasiegebilde klammern oder an leere Hoffnung. Ach Herr, lass noch viele erkennen, du bist der Retter und einstimmen in dieses Bekenntnis. Christus ist mein Leben, du lieber, guter Herr. Amen.